Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Wie viele illegale Menschen kennt ihr eigentlich? Damit meine ich nicht Leute, die vielleicht mal eine Straftat begangen haben, sondern die Menschen, die eigentlich gar nicht hier sein dürften, zum Beispiel ohne Aufenthaltsgenehmigung. Diese Menschen haben meistens bereits alles verloren und leben jetzt hier im Untergrund, haben keine Wohnung, keine Perspektive, von der Krankenversicherung mal ganz zu schweigen. Von so einem Menschen handelt der Roman Die Stadt hinter dem Dönerladen. Miriam Günther hat ihn geschrieben. Miriam, warum so ein schweres Thema?
Ich habe ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es sehr viel Literatur über Menschen gibt, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Allerdings nicht aus der Perspektive eines jungen Menschen. Und ich wollte halt einfach aufzeigen, wie sich das anfühlt, als junger Mensch in Deutschland ohne gültige Aufenthaltspapiere zu leben.
Heute Abend bist du bei mir zu Gast. Der Radio Wissen, eine Stunde Talk mit Miriam Günther. Schön, dass du da bist.
Die Radio Wissen.
Bei uns ist das am Anfang immer so, in eine Stunde Talk, dass es so ein bisschen eine kleine Überraschung gibt. Wir haben einen Umschlag vorbereitet und in diesem Umschlag stehen drei Aktivitäten drin, von denen ich auch nicht weiß, was da gleich draufstehen wird. Und eure Aufgabe wird es sein, euch für eine Aktivität entscheiden zu müssen. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für die heutigen Aktivitäten. Erstens, zusammen auf dem Bolzplatz eine Runde kicken.
Ja.
Ja.
Fußball ist super.
Ja, warum? Schon gespielt?
Ja, klar. ich habe viele, viele Jahre Fußball gespielt.
Wo?
Unter anderem im Verein und jetzt zum Schluss einfach in so einer Hobbymannschaft.
Als?
Als Verteidigerin.
Und welche Art von Verteidigerin bist du da?
Links außen. Manchmal bin ich aber auch im Sturm. Kommt so drauf an.
Von Verteidigung bis Sturm ist alles mit dabei.
Ja.
Die zweite Möglichkeit, die hier draufsteht, steht drauf, äthiopisch essen gehen. Wäre das was für euch?
Ja, ich esse gerne, ja.
Schmeckt dir das, Kubrum?
Ja, sehr schmeckt.
Das geht, auch wenn du kommst aus Eritrea?
Ja, ich komme aus Eritrea.
Aber äthiopisches Essen, ist das ähnlich zu dem Essen in Eritrea?
Ja, alles gleich. Äthiopisch mit eritreischem Essen, alles gleich.
Was wäre ein typisches äthiopisches Gericht?
Taita, Injera.
Das ist dieser, oh, das ist kein Brotfladen, aber das sieht so aus wie so ein, kannst du das kurz beschreiben?
Ja, keine Brot schneiden, aber Injera. Er hat, Essen heißt Injera.
Und damit greift man dann zum Beispiel irgendwie Gemüse oder Fleisch oder irgendwie sowas,
Gemüse,
ne?
Ja, Gemüse und Fleisch oder Salat auch.
Miriam, wie ist das mit dir? Magst du äthiopisches Essen?
Ja, das mag ich sehr gerne. Ich versuche auch Kubrum und Timuski immer zu überreden, dass sie mal eritreisch kochen, aber bis jetzt ist doch nicht passiert.
Drittens steht hier, Miriam bringt Sven bei, wie man Gedichte schreibt. Quasi ein Spezial-Exklusiv-Literatur-Workshop.
Also ich habe festgestellt, dass das mit der Fantasie in jüngeren Jahren, also wenn man jugendlich
ist. Was willst du denn da sagen? Ist das eine Botschaft an mich?
Nein, also es ist irgendwie, wenn man Kind oder Jugendlicher ist, ist man noch nicht so verkopft. Und so, wenn man, also ich mache halt.
Möchtest du mir damit sagen, dass du mir das nicht mehr beibringen kannst, weil ich zu alt bin?
Nein, aber ich habe halt festgestellt, ich mache halt zu Beginn einer Literaturwerkstatt zum Beispiel ein literarisches Spiel. Und so älter die Leute sind, umso verkopfter sind die. Und das ist halt die Lösung. Also bei Kindern dauert das dann ungefähr so 10 Minuten, bei Jugendlichen 20 Minuten und Erwachsene brauchen so eine Dreiviertelstunde.
Okay, das merkt man schon. Die müssen ja erstmal einmal aufgeknackt werden.
Ja, also die haben dann die tollsten, ich weiß es nicht, also die sind halt viel zu verkopft. Die wollen dann irgendwie rechnen oder keine Ahnung was. Und wenn dann nachher die Lösung da ist, dann fassen sie sich an den Kopf und sagen so, wie verkopft bin ich eigentlich?
Geht es bei dir darum, einen Zugang zu finden, um überhaupt mal Gedichte zu schreiben? Oder geht es auch darum, keine Ahnung, so eine Art Leuten zu zeigen, hier, das ist eine Struktur von einem Gedicht oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
Also mir geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen es schaffen, auszudrücken, wie es ihnen geht und was sie halt in ihrem Leben möchten, was sie für Träume haben, was sie erlebt haben. Also ich habe ja viel mit Menschen zu tun, denen halt sehr, sehr Schreckliches widerfahren ist und was sie sich halt für die Zukunft erträumen.
Und da ist Gedicht eine gute Ausdrucksform für?
Also das ist halt unterschiedlich, ja. Also also man kann ja meine Gruppen nicht miteinander vergleichen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Literaturwerkstätten mit zum Beispiel in Jugendarrestanstalten mache. Da sind halt auch einige Leute, die halt sehr selten die Schule besucht haben. Oder ob ich jetzt letztens im Kinderheim die Literaturwerkstatt geführt habe. Das war ein Niveau, also da kamen halt einfach Gedichte bei raus. Mhm. Also ich sage halt zu den Jugendlichen immer, ihr müsst so schreiben, dass Erwachsene von dem, was ihr schreibt, eine Gänsehaut bekommen. Das nennt man Romantik.
Wenn ihr euch zusammen für eins entscheiden müsstet, also entweder wir spielen eine Runde Fußball zusammen oder wir gehen zusammen äthiopisch essen oder wir machen zu dritt exklusiven Gedichte-Workshop. Was davon würdet ihr am liebsten tun? Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Ja,
flüstert schon zu.
Wer geht äthiopisch essen?
Ja, dann gehen wir äthiopisch essen. Miriam, du leitest seit 2006, habe ich auf deiner Homepage gelesen, Literaturwerkstätten. Das ist auch das, wo ihr beide euch kennengelernt habt?
Ja.
Kubrum, wie hast du Miriam kennengelernt?
In Deutschland, ja.
Du kommst aus Eritrea, haben wir vorhin gelernt, vor...
Ja, ich komme aus Eritrea.
Vor 2 Jahren hergekommen?
Oh, vor 2 Jahren, in 2014. Mhm. 5.5.
Und deine Familie?
Meine Familie in Eritrea.
Das heißt, warum bist du nach Deutschland gekommen?
Das ist Krieg oder Diktator auch.
Und dann habt ihr zusammen diesen Workshop gemacht?
Ja, Workshop gemacht.
Wie ist es dazu gekommen, Miriam? Gehst du dann, keine Ahnung, gehst du an Flüchtlingsheime heran oder kommen, weiß ich nicht, Städte zu dir oder wie funktioniert das?
Also das ist über den Verein ASA in Bonn gestaltet worden. ASA steht für Ausbildung statt Abschiebung, die sich in Bonn und in der Region um junge Menschen kümmern, dass sie eine Ausbildung machen, eine Schulausbildung oder eine handwerkliche Ausbildung. Und die haben die Ferienfreizeit mit mir zusammen gemacht im Kloster Himmerod. Und da war halt Kubrum und noch andere 12 Leute.
Ja.
Was habt ihr mit Miriam gemacht, Kubrum? Was passiert
da? Ja, mit Miriam gemacht ein Tagesbuch geschrieben. Oder jeder gemacht auf das Buch geschrieben.
Das heißt, jeden Tag?
Ja, in Himmerod jeden Tag.
Also das ist jetzt hier vom kleinen Prinzen ein Tagebuch, wo sozusagen jede Seite immer ähnlich aufgebaut ist. Das heißt, das ist für euch auch ein Stück Deutsch lernen.
Ja.
Wie lange läuft das dann, Miriam? Du hast vorhin gesagt, Sommercamp. Also wie lange bist du dann da?
Also das ist läuft 5 Tage. Das war halt im Kloster Himmerod. Und das haben wir dann halt immer zum Abschluss des Tages gemacht. Also 2-3 Stunden Literaturwerkstatt nachmittags und dann halt abends nochmal zusammengesessen mit freundlichen Gästen aus Himmerod, die begeistert von den Jugendlichen waren. Sind ja nicht alle, ne? Es gibt ja auch sehr, sehr viel Vorbehalte und Rassismus auch. Aber da sind halt ältere, vornehmlich männliche Gäste gekommen und haben den Jugendlichen bei dem Eintrag geholfen. Mhm. Das war sehr schön. Und am letzten Abend haben dann die älteren Männer, die halt die ganze Woche geholfen haben, halt für die Jungs deutsche Abendlieder gesungen. Das war total romantisch. Also
da habt ihr dann auch alle gemeinsam gesungen?
Ja.
Wie funktioniert das? Also wie schaffst du es? Oder wie kriegt ihr zusammen einen Kontakt hin? Also es gibt die Sprachbarriere, vielleicht gibt es auch sowas wie kulturelle Barrieren. Also wie schafft ihr das gemeinsam?
Also es ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir treffen uns um 2:30, heißt das nicht, dass wir uns um 2:30 treffen. Also das ist halt so ein Lernprozess. Ne? Ich scheine ja irgendwie gemocht zu werden, weil die Leute halten ja Kontakt zu mir. Also habe ich einen Draht zu den Jugendlichen. Und über Sprache, ich denke, es geht halt sehr viel über Gesten und dass man halt freundlich zueinander ist. Und dann klappt das schon irgendwie. Es ist ein großes Chaos gewesen, weil ja teilweise die Jugendlichen erst 2 Wochen in Deutschland waren. Dann habe ich es auf Deutsch erklärt. Dann hat der Leiter von ASA es ins Englische übersetzt. Dann hat es jemand ins Arabisch übersetzt. Und dann hat es jemand von Arabisch ins Tigrinya übersetzt. Und dann nochmal auf Kurdisch. Also ich habe ganz lange erzählt Auf Englisch war es auch noch lange und es wurde immer kürzer und auf Kurdisch kam dann ein Wort raus. Da habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Habe das Ganze halt nochmal wiederholt und das hat halt alles ewig gedauert, aber es war total lustig.
Das heißt, du machst, Miriam, das sind einmal Workshops oder Werkstätten oder Summercamps für Flüchtlinge. Dann habe ich gesehen, du machst das für jugendliche Straftäter. Was noch?
Für Förderschüler und Hauptschüler. Ja, und in Heim, aber auch in Jugendpsychiatrien. Also ich sag mal, ich bin eigentlich da, wo sich viele der Jugendlichen verloren fühlen. Also nicht beachtet von der Gesellschaft. Und ich versuche denen halt irgendwie ein bisschen Öffentlichkeit zu geben. Also deswegen ist mir das halt auch wichtig, dass ich halt zu so einem Radiotermin halt einfach jemanden mitbringe, wo ich sage halt, die Betroffenen können ja auch mal selber was sagen. Auch wenn es mit dem Deutschen ein bisschen hapert,
das ist ja egal.
Ja, genau. Mein Tigrinya lässt ja auch zu wünschen übrig.
Mein Amharisch beim äthiopischen Essen würde ich auch scheitern auf jeden Fall. Hat also ein bisschen was von mit Leuten reden, nicht über Leute reden.
Ja. Ja, das ist mir sehr wichtig. Also da handeln ja auch meine Bücher immer von, dass es halt aus der Sicht der Jugendlichen ist, was eigentlich so los ist. Deswegen ist es halt auch manchmal ein bisschen härter. Ja.
Miriam, du machst diese Workshops jetzt auch schon 10 Jahre. Du hast gerade so ein bisschen auch gesagt, du machst die, um ja so ein bisschen Öffentlichkeit, Augenmerk auch darauf zu zielen. Wie bist du selbst zum Lesen oder zum Schreiben gekommen? Meistens ist ja erst das Lesen, dann das Schreiben.
Also ich war eigentlich immer eine Leseratte, weil ich finde halt, das sage ich halt den Jugendlichen halt auch immer, mit Lesen kann man sich halt einfach in so eine Fantasiewelt verabschieden. Für eine gewisse Zeit.
Einmal wegträumen.
Ja, und das ist halt super. Zum Schreiben, also ich habe halt eigentlich, seit ich denken kann, halt immer geschrieben. So Kurzgeschichten oder Gedichte, fürchterliche Gedichte. Also was man halt so schreibt, wenn man pubertär verliebt ist. Also ich fand die natürlich total toll. Und ja, und dann habe ich halt, irgendwann habe ich dann halt mein erstes Manuskript geschrieben.
Das hieß Heim.
Ja.
Und ich habe gelesen, du hast es versucht, verlegen zu lassen und viele haben es erstmal gesagt, nicht.
Über Jahre.
Warum? Warum haben sie abgelehnt?
Ja, ich war halt nicht bekannt und das Thema ist halt total schwierig. Das ist mir jetzt bei meinem dritten Buch auch so gegangen, dass ich über Jahre, also es hat irgendwie keinen Verlag interessiert. Also Thema Migration wäre kein Thema, würde die Jugendlichen nicht interessieren. Und da habe ich halt nur halt den kleinen Verlag gefunden, der das halt verlegt hat. Ja, Größenwahn. Und halt bei meinem ersten Roman war es halt ungefähr dasselbe, dass sie halt alle gesagt haben, das interessiert keinen, das ist zu hart, das Thema. Jugendbücher in Deutschland müssen gut ausgehen.
Da geht es, glaube ich, um eine 13-jährige Protagonistin, die so ein bisschen von Heim zu Heim gereicht wird.
Ja.
Und wenn ich das richtig weiß, hat die noch nicht mal in Anführungszeichen, dem hast du keinen Namen gegeben, nee. Auch so ein Stück deutlich zu machen, ja. Du bist eine anonyme Nummer in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Jetzt ist es kein Geheimnis, dass du eine eigene Biografie hast, die so ein bisschen dazu passt.
Ja, deswegen ist es ja auch so authentisch. Ja. Aber es ist nicht meine eigene Geschichte. Meine eigene Geschichte geht keinem was an.
Magst du trotzdem 3 Sätze dazu sagen?
Meine eigene Geschichte geht keinem was an.
Das war der 2. Satz. Und der 3?
Meine eigene Geschichte geht keinem was an.
Okay, auf der Homepage sagst du zumindest irgendwie so sinngemäß sowas wie, ist in Köln und anderen Städten aufgewachsen,
okay,
oder so.
Das hab ich nicht formuliert, aber ich fand das eine sehr schöne Formulierung.
Okay. Und die ist auch nicht falsch?
Nein, die ist total super.
Okay. Jetzt ist ja, selbst wenn man einen Roman über ein Heim schreibt, kann das ja in irgendeiner Art und Weise auch gut ausgehen. Das heißt, in dem Fall tut es das nicht.
Ja, also das ist halt, was mir halt auch viele Verlage halt vorgeworfen haben, beziehungsweise was sie halt gesagt haben, dass es in Deutschland nicht geht, ja, dass in Deutschland Jugendromane gut zu enden haben. Und dann habe ich gesagt, aber für manche Leute endet das halt einfach nicht gut. Außerdem ist das Mädchen, also in meinen ganzen, meinen ersten beiden Büchern, sind ja beide Mädchen noch am Leben zum Schluss des Buches und beide sind irgendwie 15. Und mit 15 kann sich das Leben ja noch mal komplett wandeln. Das ist ja nicht vorbei.
Wie ist es dann trotzdem dazu gekommen, dass es erschienen ist, wenn so viele erstmal abgelehnt haben?
Ja, ich habe es ja dann an den Oldenburger Kinder- und Jugendliteraturwettbewerb geschickt, mein Manuskript. Und den habe ich gewonnen. Und dann habe ich auch einen Verlag bekommen. Ob das heute noch so möglich wäre, das weiß ich gar nicht.
wie ist das in dem Moment, wenn man dann mal die Rückmeldung bekommt, nee, das finden wir so gut, dass das Ding auch einen Preis bekommt? Also ist da ein Stück Genugtuung mit dabei oder wie war das für dich?
Im Nachhinein oder da?
Damals.
Ja, wie gesagt, damals war ich irgendwie, ich war der festen Überzeugung, ich müsste eine Presseerklärung schreiben. Also so, ich war völlig naiv, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von diesem ganzen Literaturbetrieb. Ich wusste nicht, was ein Vertreter ist, keine Ahnung. Also ich habe mir Vertreter, so einen Staubsaugervertreter vorgestellt. Und dass es halt irgendwie auch in dieser Literaturbranche sowas gibt, das war mir völlig neu. Also alles möglich. Ich bin da, ich hatte auch keine Hilfe, ne? Also das war alles Neuland für mich.
Du hast gerade gesagt, heute ist das Gefühl ein anderes, wenn du zurückgehst. Ist es eher ein Stück Stolz oder was ist da mit drin?
Ja, also es ist Stolz und es hat natürlich auch mein Leben komplett verändert. Also ich war halt damals ja der festen Überzeugung, dass ich nur ein ernsthaftes Mitglied in dieser Gesellschaft werde, wenn ich jetzt einen bürgerlichen Beruf ausübe. Und musste ja dann feststellen, dass ich einfach nicht dazu in der Lage bin. Ja, also aus mir ist halt kein Automechaniker geworden, auch kein Maler und Lackierer, auch keine Köchin. Also Gott sei Dank hat das alles nicht funktioniert.
Aber das hast du versucht.
Das habe ich versucht. Also ich sag mal, mein Scheitern hat mich zum Erfolg gebracht.
Scheitern als Chance. Ja. Da kannst du noch einen Lebensratgeber irgendwie draus schreiben. Und wurde das nach 2004, wenn das Buch dann einmal auf dem Markt ist, leichter? Also weil du gesagt hast, das Leben hat sich komplett verändert?
Also ich war innerhalb dieser Literaturszene schon totaler Außenseiter. Und das würde ich sagen, bin ich bis heute. Also aufgrund meiner, ich habe kein Studium, ich habe kein Abitur, ich habe keinen bildungsbürgerlichen Background.
Also kein Magister in Literaturwissenschaften.
Ja, sowas. Genau sowas habe ich alles nicht. Und da ist man schon ziemlich allein. Und das, was ich halt mache, ist halt auch, dass ich halt im deutschsprachigen Raum halt unterwegs bin und halt Literaturwerkstätten für benachteiligte Jugendliche Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene anbiete. Das ist das ist halt auch meins.
Aber kannst du davon leben? Funktioniert das?
Ach ja, ich meine, es ist halt die Literaturwerkstätten zu finanzieren, ist immer ein Kampf. Viele verstehen das halt gar nicht, warum ich ausgerechnet dahin gehe. Das hat doch keinen Sinn bei solchen Leuten. Die können doch nicht lesen, die können doch nicht schreiben, die können kein Deutsch. Die sollen irgendwie, kann man ja froh sein, wenn die irgendwie, was meinte letztens jemand, Mägde und Knechte werden. Aber das gibt's ja nicht mehr.
Oder mit so einem Bedauern.
Ja, das gibt's ja nicht mehr. Und deswegen liegen ja die ja eh zeitlebens dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche.
Kubrom, hast du, Miriam, ihr habt über das Jahr Kontakt gehalten. Hast du von Miriam mal was gelesen? Also hast du in die Bücher von ihr mal reingeschaut?
Ja, ich habe geschaut. Ich habe gelesen auch. Ich habe gelesen, aber nicht viel verstanden.
Also wir haben schon auch sehr, sehr persönlichen Kontakt. Also wir waren irgendwie zum Beispiel auch zusammen in Berlin und wir haben auch zusammen Weihnachten gefeiert. Also sowas machen wir halt auch. Also wir treffen uns schon ziemlich oft.
Die Radiowissen, eine Stunde Talk, Kubrom Baliho und Miriam Günther sind heute Abend zu Gast. Miriam, kannst du kein Problem. Muss man auch ein bisschen husten. Dann hast du sozusagen, dann ist Heim erschienen, 2-3. Mit dem 2-4 erschienen, genau 2-3 war der Preis. Dann hast du 2-3 den Preis gekriegt. 2-4 ist das Buch Heim damals erschienen. Dann hast du gerade gesagt, das Leben hat sich ein bisschen verändert. So, dann gibt es zwei weitere Romane und ein Essay. Das läuft so ein bisschen darunter. Und es sind, also es ist zumindest bei Wikipedia aufgetragen. Da steht zum Beispiel Fremd im eigenen Land wird als Essay irgendwie dargestellt. Das heißt, du hast einmal im Heim mit dem Roman dich Kinder oder dir als Thema genommen, Kinder in Heimen. Dann jetzt die Stadt hinter dem Dönerladen geht um Illegale in Deutschland. Fremd im eigenen Land geht um Deutsche, die Migrationshintergrund haben. Das sind ja tatsächlich, also du nimmst dir keine leichten Themen vor.
Also ich sag mal, ich lebe halt in der Gesellschaft, ich bin Schriftstellerin und ich halte das für eine Kernaufgabe einer Schriftstellerin, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und zum Thema Rassismus, also ich kriege es ja einfach hautnah mit, ich habe eine dunkle Hautfarbe, ich habe schwarze Locken und ich bekomme es halt einfach mit. Ich kann eigentlich nur Deutsch und ein bisschen Englisch, ansonsten beherrsche ich keine andere Sprache, obwohl ich ständig auf anderen Sprachen angesprochen werde. Und natürlich kann man sich damit äußern. Also ich meine, das hat sich ja seit das Thema Flüchtlinge in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, werde ich ja auch ständig gefragt, wie wir dir helfen können.
Auch genau
ja,
so.
Ja, genau so. Schön. Also das ist ja noch vielleicht sehr nett, aber
vielleicht
auf der anderen Seite.
Absicht,
und das andere ist dann halt irgendwie, dass man schnell die Handtasche irgendwie an sich klemmt, wenn man halt so einen dunkelhäutigen Menschen wie mich sieht.
Kumo, ja. Wie sind deine Erfahrungen? Du bist jetzt seit 2 Jahren in Deutschland. Hast du in irgendeiner Art und Weise Rassismus erleben müssen?
Ja, bitte.
Ob die Deutschen nett sind oder?
Genau, also sind die Deutschen nett zu dir gewesen in den vergangenen 2 Jahren?
Ja, sehr nett.
Wo hast du gelebt vor allen Dingen? Hier in Köln? Oder?
In Köln, nein, in Köln, Niederkassel. In München auch, alles in okay, alles sehr nett.
Das heißt, wenn du so, Miriam, in die Workshops reingehst, sind aber die Erfahrungen, du hast jetzt letztes Jahr gesagt, im Sommer war es sehr angenehm und da sind auch die Menschen dazugekommen und ne, gemeinsam Musik gemacht und so. Aber die Erfahrungen sind gemischt eher? Oder wie würdest du das schildern?
Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt mit Flüchtlingen Literaturwerkstätten mache, dass alle rufen Hurra. Ne? Auf gar keinen Fall. Also ich kriege da auch schon ziemlich heftige Gegenwehr. Aber ich sage jetzt zum Beispiel im Kloster, ne? Da muss man sich einfach mal seiner christlichen Verantwortung stellen und sagen, hier haben Flüchtlinge und geistig Behinderte und Förderschüler genauso was zu suchen wie der, keine Ahnung, der Bankangestellte. Ja, also das ist für mich gar kein Unterschied. Und dafür werde ich auch kämpfen, dass das so bleibt.
Du hast ein paar Texte tatsächlich mal mitgebracht aus den Workshops. Gibt es was, von dem du sagst, hey, das ist wirklich mal was, was mich, wahrscheinlich ist so eine Kategorie, berührt hat?
Also es gibt eins, Moment, das ist aus der aus einer Jugendvollzugsanstalt. Ist schon ein bisschen was her, aber ich finde es halt, also ich finde es halt sowieso eigentlich alles schön, was die Jugendlichen schreiben.
Magst du einmal Probe geben?
Soll ich mal Probe geben?
Gerne.
Am Anfang waren wir sorglos und unerfahren. Wir dachten, Gesetze würden Menschen helfen, sahen die Welt mit frühlingshaften Blicken und erkannten, dass sie winterlicher war, als wir dachten. Der erste Kuss, der nicht für ewig hält. Vor lauter Grausamkeit vergessen wir uns selbst zu schützen. Wir machen die Augen auf und erblicken die graue Einsamkeit. Träumend sehen wir uns durch blühende Felder streifen, mit dem warmen, lauen Wind im Gesicht. Wer hätte gedacht, dass die traurigste Zeit der Sommer für mich ist? Menschen werden fallen, doch niemand wird sie auffangen. Kein Netz, kein doppelter Boden, nichts bis auf das Laub im Herbst. Werden wir uns lebendig fühlen, wird unser Herz klopfen oder werden wir innerlich sterben? Wir werden älter und älter und bleiben doch jung, denn es wird Rechnungen geben, die wir noch zu begleichen haben. Wir werden große Träume haben, doch die Verantwortung wird sie im Nebel verschwinden lassen. Wir werden vom Herbst in den Winter kommen und können vom Schatten ins Licht laufen und doch keine Erleuchtung finden. Manchem kann groß erscheinen, sich aber als nichts erweisen. Wir werden aus unserem Albtraum erwachen und angstvoll in die Zukunft blicken. Müssen wir wohl trotz Weisheit sterben.
Passt aber auch, also du schreibst harte Texte, bleibst so in derselben emotionalen Kategorie.
Ja, aber romantisch.
Weißt du noch, wer es geschrieben hat? Also muss jetzt keinen Namen sagen oder so, aber über was für eine Person, Alter, Geschlecht, Hintergrund reden wir da?
Das sind Jungs im Alter zwischen 16 und 21.
Hast du mal drüber nachgedacht, das als Sammelband rauszubringen? Also weil das hast du noch nicht gemacht, oder?
Nein, also es hat da schon verschiedene Überlegungen gegeben, aber der Buchmarkt ist halt völlig überflutet, also dass ich da keine Chance sehe, das zu veröffentlichen. Also ich habe ja schon ziemlich viel über Bildungsgleichheit und so geschrieben, darüber könnte ich ja auch Bücher füllen, also... Das ist halt irgendwie, ich meine, das sind halt Jugendliche gewesen, denen hätte man, wenn ich das jetzt vorher gesagt hätte, die schreiben zusammen Gedichte, hätten sich alle in den Kopf gefasst und gesagt, ja schön, Miriam, träum mal weiter.
Wie knackst du die in dem Moment?
Ich diskutiere nicht. Also ich gehe nicht dahin und sage, habt ihr vielleicht Lust mit mir? Also das ist ja so, oder ich bin halt auch kein graues Mäuschen, sondern stelle mich dahin und sage, hey Leute, die und die bin ich, das und das habe ich bisher gemacht und das ist halt mein Background und ich bin Schriftstellerin geworden. So, und das ist natürlich irgendwie was völlig anderes.
Direkt Glaubwürdigkeit ein Stück.
Genau, dass ich halt irgendwie sage, hier, ich habe gekämpft, ich habe immer nur gekämpft, also und gut, ne, das ist ja gut, Also das, was ich mache, ist ja gut. Also die Jugendlichen danken mir ja. Ich kriege ja Jahre später noch E-Mails irgendwie von Jungs, die irgendwie gesagt haben, erinnerst du dich noch an mich? Und ich habe es gepackt. Und
geil.
Ja.
Ist das, wo du die Energie hernimmst?
Also ich mache das ja nicht vier Wochen. Das ist kein Job für mich, das ist Berufung. Und ich brauche halt einfach immer noch mal so zwischendurch einfach Zeit für mich. Und wie ich das verpackt kriege, ich bin halt einfach eine ziemlich starke Persönlichkeit, aber manchmal muss ich auch sagen, sind das so Geschichten, wo ich denke so, okay, setz dich mal in die leere Kirche und denk mal nach. Oder so, keine Ahnung, geh am Rhein spazieren oder kauf dir ein Kilo Pistazien.
Also irgendwie ein bisschen ausgleichen.
Oder geh mal Fußball spielen, das ist auch gut.
Ja, muss dann auch irgendwie mal sein.
Ja.
Weißt du für dich, was für dich eine gute Geschichte ausmacht?
Ja, also eine gute Geschichte muss halt, finde ich, einen halt in den ersten 20 Seiten gepackt haben. Also wenn ich jetzt mich durch die ersten 50 Seiten quälen muss, dann hat es irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn, finde ich. Das ist halt bei einem Buch und bei einem, ja, also ich schreibe ja auch ziemlich viele Reportagen und zeige halt irgendwie Sachen auf, die halt in der Gesellschaft falsch laufen. Das muss halt kurz und knackig sein.
Wo veröffentlichst du die Reportagen vor allen Dingen?
Also ich habe in der Süddeutschen geschrieben, eine Zeit, ja, so. Und also ich schreibe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, nur wenn mir was unter den Nägeln brennt. Bin jetzt nicht jemand, der sich zwangshaft an seinen Schreibtisch setzt.
Und sagst, ich muss jetzt.
Ja, ich muss jetzt, sondern wenn ich was zu sagen habe, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich das in einem Rutsch. Also immer erst mit der Hand und dann am Computer schreibe ich das ab. Und wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich auch meine Klappe. Also habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ich habe davon keine Ahnung. Ich kann das ganz ehrlich sagen. Ich habe davon keine Ahnung und fragt irgendwie jemand anders. Oder ich bin da auch ganz ehrlich, wenn ich bei Jugendlichen bin oder in Diskussionen, dann sage ich halt, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Fertig, ist auch keine Schande. Also nee. Das sage ich immer zu den Jugendlichen, fragt Leute um Hilfe. Ja. Der meiste Mist passiert ja, weil man nicht Leute um Unterstützung fragt. Das ist überhaupt gar keine Schwäche.
Dann lass uns zum Schluss einmal gucken, was sind denn Pläne? Kubrom, du hast gerade schon gesagt, du ziehst gerade um.
Ja, ich bin fertig jetzt.
Am 1. Mai.
Ja, am 1. Mai.
Und du machst...
Ja, ich hoffe, aber nicht sicher.
Ah, okay.
Ich hoffe, ja.
Okay. Wir hoffen.
Aber die Aussichten sind okay?
Ja, alles okay.
Und was machst du gerade? Also musst du noch Deutschkurse machen oder Schule oder was machst du gerade?
Ja, ich muss Deutschkurse machen.
Und du machst auch Freiwilliges?
Ja, ich auch Freiwilliges Sozialjahr auch.
Wo machst du das?
Niederkassel, Mondorf.
Und wo?
Im
Kindergarten.
Im Kindergarten, okay. Miriam, wie ist bei dir? Pläne für die kommende Zeit? Was liegt an?
Ich glaube, ich muss mich jetzt mal an meinen Schreibtisch setzen. Ich habe ja, es ist sehr lustig, als ich meinen zweiten Roman geschrieben habe und auch abgegeben habe, also dass er veröffentlicht wurde, habe ich mir mal so ein Buch gekauft, da stand halt drin, irgendwie so Titel war, irgendwie, wie schreibe ich ein verdammt gutes Buch. War ich sehr froh, dass ich das da erst gekauft habe. Ich biete seit, ich weiß nicht, 2006 Literaturwerkstätten an. Jetzt habe ich ein Studium angefangen, das heißt Deutsch als Fremdsprache. Bin ich auch sehr froh, dass ich das jetzt erst gemacht habe und meine Literaturwerkstätten bisher sehr erfolgreich durchgeführt habe. Ja, es ist natürlich alles ein bisschen verkopft. Also ich glaube, da wären solche Gedichte nicht bei rausgekommen, wenn ich das irgendwie vorher gemacht hätte. Also keine Sorge, ich lasse mich da jetzt auch nicht beirren. Aber ich fand es halt trotzdem ganz interessant. Also das möchte ich halt gerne machen. Und ja, möchte eigentlich weiterhin erfolgreich sein und würde halt gerne auch mal jetzt vielleicht mal mich an den Schreibtisch setzen, mal einen Text darüber schreiben, wie man sich so fühlt, wenn man eigentlich keine Identität hat, so, beziehungsweise wenn man sich eigentlich, wenn man hier aufgewachsen ist und die deutsche Sprache kann und mit dieser deutschen Kultur aufgewachsen ist und irgendwie aber heimatlos gemacht wird, also praktisch... dass man irgendwie doch keine Deutsche ist. Das möchte ich gerne mal irgendwie aufschreiben, was das für ein Gefühl ist.
Ist das ein eigenes Gefühl von dir, weil du vorhin mal so gesagt hast, du wirst durchaus mit Rassismus auch selbst konfrontiert? Ja. Ist das was Eigenes?
Nein, ich habe das Problem, was ich gerade geschildert habe, das geht natürlich auch anderen so, die halt in Deutschland aufgewachsen sind und halt auch eine andere Hautfarbe haben und nicht wissen, wo sie herkommen.
Jetzt musst du eine Zeit lang, wenn du die Workshops, das hast du vorhin auch gesagt, machst, immer auch damit sozusagen verbringen, Geld irgendwie einzutreiben. Ist das sehr aufwendig für dich und mühselig? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Es ist immer sehr, sehr mühselig. Es wird kaum unterstützt. Also ich habe, man muss halt irgendwie Spendengelder ranschaffen und ja, also es gibt halt sehr wenig Institutionen, die die Literaturwerkstätten finanziell unterstützen, ja, wo ich das halt mache. Und ich versuche es halt. Ja, also wem das gefällt, der kann gerne auf jeden Fall für die Literaturwerkstätten spenden. Und zwar bei dem Verein KIM, Soziale Arbeit, Stichwort Literaturwerkstätten Miriam Günther. Und wer Jugendliche, junge Menschen unterstützen möchte, prinzipiell, dass sie eine Ausbildung haben und Deutschunterricht und so, der kann den Verein ASA in Bonn unterstützen. ASA, Ausbildung ja. statt Abschiebung.
Ja, packen wir bei uns auch als Link auf die Homepage. Nächste Veröffentlichung ist dann bei dir was? Tatsächlich der, wie auch immer, also ist das ein Aufsatz, ist es ein Buch über Identitätsverlust oder was kommt wahrscheinlich bei rum?
Ich denke, es wird ein Aufsatz sein, aber ich werde jetzt erst noch einen Artikel fertig schreiben zu dem Thema Bildungsungleichheit in Deutschland.
Dann also zu lesen wo? Weißt du das schon, wo du ihn veröffentlicht?
Ja. Lass dich überraschen.
Das machen wir. Wir werden sagen, wann, dann wissen wir, wann wir googeln müssen. Ab wann müssen wir googeln danach?
Also ich hoffe mal im Mai.
Okay. Kubrum Baldio. Und Miriam Günther waren heute Abend zu Gast, die Radio Wissen eine Stunde Talk. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Preger, schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Tschüss.
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 Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.